ARD Sounds.
Du hast auch mal sowas gesagt wie, Techno ist eine Entscheidung, die man trifft, frei zitiert.
Naja, es ist irgendwo eine Einstellung zum ganzen Leben. Na, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ich mache das seit über 20 Jahren und ich habe noch nie Angst gehabt. Ich habe mich noch nie unwohl gefühlt. Noch nie. Ich bin schon so oft im Stockdunkeln irgendwie aus dem Club rausgegangen oder von einer Veranstaltung. Mich hat noch nie jemand dumm angemacht. Noch nie. Bis heute. Und das, finde ich, ist schon, ist schon wirklich ein Aushängeschild eigentlich für Techno oder für diese Szene, für diese Kultur. Dass einfach der respektvolle Umgang miteinander das höchste Gut ist, was wir in unserem Genre eigentlich haben.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Gott ist, wie wir wissen, ein DJ. Und gerade erst last night safte ein DJ irgendein Leben. Rock-DJ, Great-DJ, DJ Got Us Fallen in Love. Zahllose Songs gibt es, in denen DJs die entscheidende Rolle spielen. Eine Band namens Cobra Starship behauptet gar, Don't Blame the World, It's the DJ's Fault. Was ein bisschen zu weit geht, wie sicherlich auch unser heutiger Gast finden wird. Anna Reusch, die sehr idyllisch in der Nähe von Wiesbaden aufwuchs, gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Techno-DJs des Landes. Mit 15 schenkt sie den elektronischen Beats ihre Nächte, steht kurze Zeit später selbst am Pult, wird früh gesigned, erhält also einen Profivertrag und ist bis heute eine der Größen auf den bekanntesten Raves, Festivals und in den angesagtesten Clubs. Den großen Kontrast bildet ein beschauliches Zuhause mit Pferden und Hunden in Dänemark. Ist also gut möglich, dass Last Night der DJ noch mit einem Hufschmied telefonierte.
Herzlich willkommen, liebe Anna.
Hallo Bettina.
Das ist ja wirklich mal ein Kontrast, also ein schöner Kontrast. Und ich hoffe, dass wir aus beiden Welten ein bisschen was erfahren.
Gerne.
Herzlich willkommen erstmal in der Hörbar. Ist es dir schwer gefallen, als jemand, der von Musik lebt, mit Musik lebt, immer schon 8 Songs rauszusuchen? Also ist eigentlich eine rhetorische Frage, denn du musst sie mit Ja beantworten.
Ja, es waren zu wenig.
Das ist wahrscheinlich so, ne?
Es war wirklich schwierig, sich auf 8 Songs zu beschränken.
Ja. Und du hast ja jetzt auch gar nicht groß in deinem, ja, soll ich es Metier nennen? Also es sind jetzt nicht 8 Techno-Tracks, die da vor uns liegen oder Trance oder irgendwas in der Art. Da ist auch Musik von dir dabei, aber auch in Anführungsstrichen ganz normale Songs. Wie bist du da vorgegangen beim Erinnern?
Also ich bin eigentlich mein Leben wie in so einer Art Lebenslauf durchgegangen und habe überlegt, als ich jung war, was, wenn ich an Szenen aus meinem Leben denke, dann habe ich eigentlich meistens auch irgendwie gleich ein Lied dazu parat.
Ja.
Und das habe ich einfach so wie so eine Art Lebenslauf von hinten nach aktuell, ja, so durchgeskippt und versucht, mich dabei auf 8 Lieder zu beschränken.
Bist du gut darin, dich an das zu erinnern, was war?
Ja.
Immer schon gewesen?
Ja.
Das heißt, du gehörst auch zu den Leuten, die sagen, 2003, da war doch...
Also jetzt nicht unbedingt direkt mit ganz konkreten Jahreszahlen, aber Momente, Begegnungen, sowas vergesse ich eigentlich selten.
Und hast du früher Tagebuch geführt oder machst du es gar heute noch?
Nein. Ein Poesiealbum hatte ich, wie wahrscheinlich jeder Teenager, aber kein Tagebuch.
In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir, durchzulesen gab es jetzt gar nicht so viel, aber ich habe mir ein bisschen was angehört und bin auf ein Interview gestoßen. Da wurdest du gefragt, ihr habt über so ein Festival gesprochen, auf das du dich schon freust, und dann wurdest du gefragt, und wann spielst du? Und dann hast du gesagt, 3. Und dann sagte er, oh, das ist ja noch human. Und ich habe so gedacht, wow. Aber ja, na klar, das ist diese Welt, in der ich früher auch lebte, die Nacht zum Tage gemacht und so. Heute denke ich bei 3 an 15 Uhr und merke einfach, ich bin 120 Jahre alt. 3 auflegen, du bist um einiges jünger als ich, aber kann ich mir vorstellen, ist auch nicht mehr so funny, oder?
Nein. Also das ist wirklich was ich jetzt auch in zunehmendem Alter merke, dass es mir wirklich auch schwerfällt, wenn nachts 1, 2 Uhr der Wecker klingelt. Jetzt bin ich es natürlich gewöhnt, weil ich, sagen wir mal, fast jedes Wochenende, gerade in den Wintermonaten, nachts spiele. Da habe ich natürlich auch Strategien entwickelt. Tatsächlich trinke ich gar kein Koffein. Also da habe ich
seit Corona, glaube ich.
Genau, ne? Da habe ich es mir komplett abgewöhnt. Ich trinke keinen Kaffee, kein Red Bull. Oder sagen wir mal in den Ausnahmefällen, wenn es wirklich mal gar nicht anders geht, wenn ich hundemüde bin, aber irgendwie noch nach Hause fahren möchte oder sowas, dann ist es mal ein Red Bull. Aber zum Beispiel Kaffee kriege ich gar nicht mehr. Und ich muss auch sagen, seitdem bin ich auch fitter als vorher. Also gerade wenn es nachts ein Gig ist, dann versuche ich vorher im Hotel einfach ein bisschen zu ruhen. Schlafen kann ich nicht, weil ich immer Angst habe zu verschlafen. Da bin ich wahrscheinlich so, ne, so typisch deutsch.
Ist dir das mal passiert?
Nein, noch nie. Niemals. Ich bin noch nie zu spät gekommen, aus eigener Schuld. Einmal, ich kann sogar noch ganz genau sagen, wann ich mal zu spät gekommen bin. Und das war in Koblenz. Es ist ewig her, bestimmt irgendwie 2017, 18 sowas rum. Es gibt so Nächte, da zahlst du einmal Eintritt und du kannst in jeden Club und in jede Bar der Stadt.
Wow.
Ich glaube, das hieß Koblenz Tanz oder sowas. Und weil die ganze Stadt da auf den Beinen war, kam das Taxi nicht durch.
Oh, ja.
Und da kam ich tatsächlich über eine halbe Stunde zu spät.
Und bist wahnsinnig geworden.
Ja, ja, natürlich.
Bist du jemand, wenn du verabredet bist und du merkst, jetzt wird es irgendwie ein bisschen eng, dass du schon eine Dreiviertelstunde vorher sagst, ich komme wahrscheinlich 5 Minuten zu spät? Also bist
ja.
du so,
ja. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich einfach so dieses Deutsche, dass du nicht rauskriegst.
Ich weiß nicht, nee, es gibt ja Leute, die es ganz anders handhaben. Und ich denke immer, ich bin gar nicht sicher, zu welcher der beiden Seiten ich gehören möchte. Am liebsten würde ich switchen. Und es mal so und mal so sehen, aber ich merke, ich bin auch die, wenn sich ankündigt, dass es nur 5 Minuten sind und dann denke ich, mein Gott, sei doch ein bisschen relaxed, sei doch entspannt, weil andere machen es auch und 5 Minuten finde ich auch okay, aber ich bin selbst jemand, der so ungern wartet.
Also ich finde, es ist einfach auch eine Wertschätzung gegenüber des anderen, der dann vielleicht warten muss. Also ich würde es mir zumindest wünschen, dass man es mir auch sagt und ich möchte einfach meinem Gegenüber damit ja auch irgendwo mitteilen, mir ist unser Treffen wichtig und es tut mir deswegen auch leid, zu spät zu kommen.
Machst du einen Unterschied, ob du jemanden besuchst, der also dann zu Hause ist oder ob es in einem Restaurant beispielsweise ist, macht ja auch nochmal einen Unterschied.
Nein, mache ich keinen Unterschied. Okay. Aber ich beuge vor. Also ich sage dann zum Beispiel, letztes Wochenende habe ich frei und ich bin in die alte Heimat nach Sachsen gefahren und habe meine Freunde besucht und habe schon direkt im Vorfeld gewusst, ich kann nicht so ganz genau absehen und mache dann wirklich schon eine große Zeitspanne. Ich sage dann, ich bin dann zwischen 7 und 8 da oder irgendwie sowas, ne? Und nehme mir damit dann auch so ein bisschen den Stress. Aber wenn ich sage, ich bin um 16 Uhr da und ich schaffe das nicht um 16 Uhr, dann fühle ich mich damit auch jetzt schon nicht mehr so gut.
Und wenn du zu früh bist, drehst du dann noch ein paar Kurven oder wenn es Freunde sind, gehst du dann auch schon um 10 vor 4?
Ja, ja.
Klingelst also, du auch
ja,
schon?
Ja. Okay. Also bei Freunden, dann gehe ich natürlich eher, aber so, wenn ich dann irgendwie noch eine Viertelstunde Luft habe. Man hat ja eh immer das Handy dabei, dann mache ich noch ein paar E-Mails. Also Zeit vertun kann man immer.
Wir fangen jetzt mal an mit deinem Lieblingslied, hast du uns hier als Erklärungswort geschrieben. War, Lowrider. Sag mal, was da für eine Geschichte drumherum existiert.
Ich glaube, das Lied habe ich zum ersten Mal gehört in einer Situation, wo so alles schief ging. Wie so ein bisschen bei dir heute, ne? Wenn du denkst, irgendwie ist es wirklich so.
Also man muss dazu sagen, hier ist wirklich, also es gab hier plötzlich so einen Wackelkontakt, der sich einfach nicht beheben ließ. Dann habe ich vergessen, die Musikliste auszudrucken. Dann, ich weiß nicht, was noch, 2, 3 Sachen sind noch schief gegangen. Aber du warst ja sehr, sehr entspannt damit. Und wir sind Gott sei Dank jetzt auch nicht so in Zeitdruck, ne? Sonst macht man sich da ja auch verrückt.
Ja, es gibt eine Freundin, die hat damals mal zu mir in einer sehr heiklen Lebenslage gesagt, lache über die Dinge, dann erträgst du sie leichter. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Lebensmotto geworden. Und ich war aber mal in so einer Situation, wo ich wirklich eigentlich den ganzen Tag hätte weinen können. Und ich meine, zu der Zeit habe ich den Film A Lord of War gesehen mit Nicolas Cage, wo er diesen Waffenhändler spielt. Und in diesem Film kommt dieses Lied vor. Und er war auch, glaube ich, in so einer Situation, wo wirklich alles schief ging. Er kam ins Gefängnis und so weiter. Und ich konnte mich so mit diesem Lied in diesem Moment identifizieren. Und es ist auch einfach, es ist so ein bisschen, ja, die Sounds da drin, die sind so ein bisschen quietschig. Und es ist einfach so wirklich bevor du heulst, musst du einfach lachen und grinsen. Und
wenn man es sich aussuchen kann, ist gut, ja.
Ja, tatsächlich, toi, 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 schaffe ich es immer wirklich zu lachen, anstatt zu heulen. Gerade gestern hat eins unserer Ponys hat so ein Hustenpulver runtergeschmissen, ne?
Und diesen Satz hat noch nie jemand, noch nie in 24 Jahren hörbar, hat den Satz gesagt. Eins unserer Ponys hat das Hustenpulver runtergeworfen. Ja, genau. Das ist unfassbar.
Und mein Partner hat es zum Glück schnell gesehen, aber scheinbar hat es doch zu viel davon gefuttert. Auf jeden Fall, eine Stunde später war es wirklich klitschnass geschwitzt. Es hat getropft.
Kein gutes Zeichen.
Nein, kein gutes Zeichen. Ja, ich habe einen Tierarzt angerufen.
Und du hast die ganze Zeit gelacht.
Tatsächlich, ja. Ja, weil es wieder so absurd ist, ne? Weil es einfach wieder so typisch ist. Und ich habe schon meinen Tierarzt angerufen und gesagt, Clemens, du wirst es nicht glauben.
Die aber kleine Polly stirbt vielleicht.
Nee,
aber
dafür ging es ihr noch zu gut, um Gottes Willen, ne? Aber es ist einfach so absurd, weil wer frisst denn freiwillig Hustenpulver?
Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich höre zum ersten Mal davon.
Ich muss wirklich, wenn andere Pferde das kriegen, muss ich das wirklich mit Karotten und Möhren und alles übers Futter, weil das würde keiner freiwillig fressen, ne? Und sie langt da wirklich zu.
Wie heißt sie?
Happy.
Happy.
Ja.
Happy.
Und
gut,
der Tierarzt kam dann und es ist auch alles gut, aber ich habe dann wirklich einfach, weil ich hätte fluchen können, ich hätte heulen können und wieder den Teufel an die Wand malen, aber ich musste dann tatsächlich einfach lachen.
Ja, aber die Vorstellung, dass der Tierarzt, dass du deine Message kaum los wirst und er denkt, okay, also irgendwas stimmt mit dir nicht. Erstmal werde ich jetzt erstmal Happy eine Spritze geben, aber danach werde ich mich um Anna kümmern, mal sehen, was da schief läuft. Die hört nicht auf zu lachen. Gut, jetzt haben wir erstmal Musik. Gut. Anna Reusch ist hier und jetzt können wir gleich mal klären, DJ, DJane, wie hörst du es selbst am liebsten?
DJ.
DJ.
Ist meiner Meinung nach Unisex.
Du bist Disc-Jockey.
Genau.
Ja.
Ein Disc-Jockey.
Von 100 Veranstaltern wirst du roundabout von 90 Leuten wieder gebucht. Das nennt sich dann Rebooking Rate und die ist sehr hoch und das ist bei DJs extrem wichtig und ein Gütesiegel. Ist ein gutes Zeichen.
Ja.
Was würdest du sagen, wie viele Frauen gibt es prozentual in deiner Branche, die das hauptberuflich machen und davon leben können? In Deutschland.
Das teilt sich so ein bisschen in die Genres. Also ich würde jetzt mal sagen, ganz oben gibt es ja den Oberbereich der elektronischen Musik. Und dann gibt es Unterkategorien, die Genres. Es gibt, ich würde jetzt mein Techno als Peak-Time-Techno bezeichnen.
Was heißt das?
Ja, das ist so diese Form des Technos. Also es gibt zum Beispiel so EDM, Mainstage-Sound. Das ist praktisch das, was auch elektronischer Sound, aber der ist ein bisschen mehr für die breitere Masse gemacht. Das sind oft zum Beispiel auch Bootlegs oder Covers von ganz bekannten oder aktuellen Chart-Hits, die du auch im Radio hörst. Dann zum Beispiel mein Techno, der hat jetzt auch Melodie, aber ist jetzt schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Bass und Klicker-Klacker, aber nicht mit so viel Thema.
Klicker-Klacker finde ich super.
Ja, man muss es ja immer so ein bisschen für die breite Masse beschreiben können. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Sound, der ganz, ganz reduziert ist, wo es eigentlich fast gar keinen Gesang gibt, keine Vocals.
Du magst ja Vocals, ne?
Voll. Ja, ja, das ist auch so mein
Markenzeichen. Und Claps.
Ja.
Ich muss versuchen, wie so ein bisschen wie so ein Storch durch den Salat.
Du machst es total gut.
Ich versuche es. Ich will ja auch ein bisschen was lernen und finde auch ganz gut, dass sich Techno dahingehend etabliert hat und diese ganzen Unterkategorien auch gebildet hat. Ich habe auch neulich in irgendeinem Interview gehört, es ist Weltkulturerbe. Ja. Techno, wow.
Also besonders hier in Deutschland.
Ja, ja.
Und also je nachdem, welches Genre man sich ansieht, also ich würde sagen, im Techno und auch gerade jetzt im Hard-Techno gibt es brutal viele Frauen. Also jetzt verglichen zu der Zeit, wo ich angefangen habe oder sagen wir mal verglichen auch mit 2015.
Was sind viele? 25%?
Ja, also ich würde sagen, im Hard-Techno sind es eigentlich sogar über 50%. Also,
ach,
ja,
guck
ja,
dir das an.
Das sind ganz, ganz viele junge Frauen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, so in meinem Bereich sind es vielleicht 15%.
Und sag mal, Peak-Time-Techno, bezieht sich das darauf? Also ist die Peak-Time die Zeit, in der in den Clubs oder auf den Tanzflächen das meiste los ist? Also ist das irgendwie dann so die Zeit zwischen 12 und 2?
Ja,
oder?
Man hat das damals Peak-Time-Techno genannt, weil man ja normalerweise früher einen Aufbau hatte. Wenn du so eine klassische Clubnacht nimmst, du bist in den Club gekommen und da lief erstmal so ein bisschen ruhigerer Sound. Ich sage jetzt mal so vielleicht so Elevator-Sound, reduzierter, ganz easy, ne? Wo noch nicht so viel passiert, sondern wo du dich so ein bisschen eingrooven kannst. Und wenn es dann so Richtung 1 Uhr ging, wurde die Musik dann auch ein bisschen euphorischer. Und so zur Primetime, wenn dann auch, ne, so die, wenn vielleicht schon ein paar Gläschen gekippt wurden.
Oder andere Substanzen.
Genau. Ja. Ja, wenn so die Stimmung so auf dem Höhepunkt ist, dass du diese Musik dann spielst. Das war immer so praktisch der Peak von der Nacht. Die Musik, die zu dieser Stimmung gepasst hat. Ne? Viel Melodie, vielleicht Vocals oder, ne. Und dann zum Schluss hin wurde es so natürlich auch wieder ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, dass im Prinzip der Name des Peak-Time-Techno eben aus diesem Rahmen entstanden ist.
Mhm. Viel weiß ich nicht, wie du auch schon merkst und wie sie wahrscheinlich, wie ihr auch merkt, nicht über Techno. Ich weiß nur, dass als es aufkam, stellte ich mir auch die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen Techno und Techno, aber Techno hat sich durchgesetzt, ne? Weil Techno war auch eine Zeit lang, also es kam, Trance war irgendwie zeitnah und dann.
Genau. Also gibt's auch heute ja alles noch. Also wir haben so ein großes Portal, wo wir, sagen wir mal, als DJs einkaufen gehen. Beatport, und wenn du da die Genre-Leiste öffnest, ich habe noch nie gezählt, aber es sind bestimmt 20, 25 Genres.
Ah, guck mal, interessant.
Ja. Also die elektronische Musik hat ja so eine Bandbreite. Und die wurde jetzt eigentlich auch in den letzten Jahren nur noch breiter. Jetzt haben wir Psytechno.
Was ist das?
Psytechno ist ein Mix zwischen Goa, ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff, und Techno. Also so ein bisschen hybrider Sound. Also eigentlich verschwimmen die Grenzen aktuell sehr. Einerseits schön, weil es natürlich unheimlich viel Kreativität zulässt. Ich selber habe 2024 einen Psy-Track gemacht. Also eigentlich eher so Psy-Techno, so ein bisschen hybrides. Das, glaube ich, wäre vor 10 Jahren, wäre das noch nicht auf so eine breite Akzeptanz gestoßen, wie es das heute tut. Also die, ich sage jetzt mal, die Grenzen der Genres in der elektronischen Musik verschwimmen total gerade aktuell.
Und die Menschen, die mitziehen und die Menschen, die in die Clubs und auf die Festivals gehen, also ich weiß, dass sehr viele sehr junge Leute total drauf abfahren. Ich weiß aber auch, dass die Leute, von denen ich weiß, dass die elektronische Musik gehört haben, was jetzt nicht nur Techno ist, aber auch Techno ist, was ja auch irgendwie, auch House ist ja irgendwie, hat sich ja auch irgendwie so verselbstständigt und lebt noch und seins, dass man den alten Tracks huldigt. Aber dass das auch Leute sind, die gern noch feiern gehen.
Aber hallo.
Und deswegen kurz vielleicht noch mal die Frage, wenn du auf dein Auditorium schaust, wenn du an den Decks stehst und guckst, wie würdest du die Altersrange einschätzen? Kann man das pauschal überhaupt beantworten? Kommt wahrscheinlich aufs Festival an, ne?
A, das. Und B, ist es ja auch gerade das, was ich so wundervoll finde. Dass wirklich die elektronische Musik für alle da ist. Letztes Jahr hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Das war der Techno-Dampfer in Düsseldorf.
Der Techno-Dampfer?
Genau, das sind
Was ich heute lerne. Klicker, Klacker, Techno-Dampfer, Hustenpulver. Ich liebe es.
Das sind Boote, die gibt es in ganz Deutschland. Ich glaube, die machen es auch mittlerweile schon im Ausland. Und wir schippern dann über die Flüsse. Und feiern dann auf dem Boot. Genau, und es ist herrlich, weil natürlich
Wasser trägt.
Ja, und ich weiß auch nicht, warum irgendwie diese Boote, die haben auch immer so eine spezielle, ist es wahrscheinlich mal was anderes, was Besonderes. Und auf jeden Fall habe ich nach diesem Technodampfer in Düsseldorf, habe ich zu meinem Videografen gesagt, ich sage, Marcel, ich bin so glücklich heute, ich bin so gerührt, weil das war so eine Crowd, wie ich sie mir wirklich immer wünsche. Ich sehe ja meistens immer nur die ersten Reihen, wenn da 500 Leute, so viele passen auf diese Boote meistens vor dir stehen. Du siehst ja immer nicht alle, ne? Schon gar nicht hinten. Aber allein die ersten Reihen, die ich gesehen habe, die waren so fantastisch. Da stand irgendwie so ein Freundinnenpärchen, die waren locker Ü50. Dann war da auch eine Gruppe von jungen Frauen. Dann war da eine Muslima mit Kopftuch, die wirklich jedes meiner Lieder auswendig konnte, wow, sogar mit teilweise anzüglichem Text. Dann stand da ein Mann, der hatte Oberkörper frei und hatte einen Stringtanga mit Chaps drüber an. Und dann sage ich jetzt mal so 0815 Menschen ganz normal in Jeans. Also es war wirklich gefühlt einmal der Querschnitt, ja, durch die Gesellschaft. Und die haben alle da gestanden und hatten den Spaß ihres Lebens.
Ja, schön.
Und oh, das war so richtig für mich, wo ich so dachte, ja, das ist Techno. Ne? Genau das ist eigentlich Techno.
Wie deine Liebe entbrannte, wie alles begann, darüber sprechen wir gleich. Und springen an den Beginn deines Lebens. Hören erstmal den Song und ordnen ihn danach ein. Aber auf jeden Fall ist er deinem Vater gewidmet, kann man das sagen? Give Me Some Lovin'?
Ja.
Von der Spencer Davis Group. Anna Reusch ist heute hier zu Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Techno-DJs. Und wir haben uns gerade auf, falls Sie uns im Radio zuhören und denken, oh Mann, ey, das heißt DJen. Wir haben uns darauf verständigt, dass Anna DJ genannt werden will. Und so soll es auch sein. Du bist in Taunusstein bei Wiesbaden aufgewachsen. Und bevor es zur Schule ging, zogen deine Eltern aber aufs Land. Und zwar in einen Ort, der wunderbar klingt. Ich habe versucht, eine nachvollziehbare, eindeutige Namensherkunft gibt es nicht. Deswegen habe ich es dann auch irgendwann gelassen. Heißt aber, möchtest du es sagen?
Katzenellenbogen.
Katzenellenbogen. Ja. Dieses Gespräch ist voller wunderbarer Worte. Katzenellenbogen, ja. Sehr idyllisch. Ich habe mir da mal ein paar Fotos angeguckt. Es gibt das Schloss. Also das ist so Richtung Limburg, das Schloss. Dann gibt es den Herzweg des Friedens. Kennen sowas nur Touristen? Oder?
Ja.
Ja, ja. Okay. Aber die Fachwerkhäuser, wirst du selbst gesehen haben, ja, die Klosterruine Brunnenburg, ja, vielleicht?
Ja.
Da stelle ich mir vor, dass ihr da euch da nachts, wenn ihr aus den Fenstern gestiegen seid, zum Rauchen getroffen habt.
Nein.
Nein. Dann vielleicht eher im Kramberger Tunnel mit der Lahntalbahn. Auch nicht.
Nein.
Wenn du an Katzenellenbogen zurückdenkst, welche Bilder fallen dir denn da ein, wenn du sagst, kommt da mal hin, guckt euch das mal an, das ist echt schön.
Ja.
Okay. Dann stelle ich die Frage also vielleicht anders. Welches Bild fällt dir ein? Es wird ein Bild geben, das du mit diesem Ort noch verbindest.
Meine Freunde.
Deine Freunde.
Es war eigentlich, glaube ich, die schönste Jugend, die ich mir hätte ausmalen können, ja. Also ich sehe es ja an meinen heutigen Patenkindern, dass das heute auch leider nicht mehr so selbstverständlich ist, wie ich es erlebt habe als Teenager. Aber wir hatten einen Jugendclub auf dem Dorf und der war von der evangelischen Kirchengemeinde. Das war unter dem Gemeindehaus, wurde das den Jugendlichen zur Verfügung gestellt.
Hatte der einen Namen?
Das war einfach der Jugendraum,
mhm,
sowas. Und der Pfarrer war selbst total cool, ist Harley Davidson gefahren und war also immer, immer richtig, richtig gut besucht. Und wir waren ein riesen Freundeskreis. Alle Altersklassen, wirklich von jung bis alt, waren dabei. Und riesengroß von allen Dörfern, die drumherum waren. Also Katzenellenbogen war so das größte Dorf, eigentlich so für uns so eine kleine Stadt. Und die ganzen Dörfer drumherum, die ganzen Kinder, wir haben uns, oder Jugendlichen, wir haben uns alle in Katzenellenbogen in diesem Jugendtreff getroffen. Und es war einfach eine fantastische Zeit.
Wow, was, ja, meinst du, dass das wirklich der Pastor war oder warum? Also das hört man ja wirklich selten,
ja,
dass es auch altersübergreifend, ja, so eine große Gemeinschaft gegeben, ja,
Es war super. Ich weiß noch, damals bin ich wirklich, auch obwohl wir es nicht durften, ne? Ich bin dann irgendwie das Moped von den Älteren gefahren und dann die nächste Generation durfte dann schon heimlich mal Auto fahren. Und also es war wirklich eigentlich so richtig tolles Dorfleben. Natürlich haben wir auch mal Mist gemacht, ne? Wie gesagt, also da illegal Roller gefahren oder illegal Auto gefahren. Aber das, also ich will jetzt mal sagen, zu dem, was Kiddies heute teilweise als Teenager treiben, war das ja ein Klacks, was wir damals alles in Anführungszeichen verbrochen haben.
Viel draußen wahrscheinlich.
Wir waren immer draußen. Immer, ne? Allein schon durch die Mopeds. Jeder war ja glücklich, wenn er ein Moped oder ein Roller oder sowas hatte. Oder Simson, solche Geschichten.
Naja.
Da war ja jeder glücklich. Und da wurde dran rumgeschraubt und gebastelt. Und es war einfach ein absoluter Zusammenhalt. Und da gab es auch nie einen Unterschied. Oder irgendeiner hat gesagt, du bist doch noch zu klein oder irgendwie du bist ein Kind oder du bist ein Mädchen oder so. Das gab es alles nicht bei mir. Das habe ich nie erlebt, niemals, in meiner ganzen Jugend nicht.
Dein Vater ist leider schon gestorben, war Musiker.
Genau.
Hatte eine eigene Band. Also irgendwie müssen wir ja dieses Lied auch noch herleiten, Give Me Some Lovin', das du ihm gewidmet hast, beziehungsweise das dich an ihn erinnert. Kannst du das so ein bisschen einbetten?
Ja, wir hatten im Haus den Proberaum dieser Band. Und als ich jünger war, war ich noch oben im Haus, hatte da ein ganz normales Mädchenzimmer. Und irgendwann war ich dann natürlich auch mal ein Teenager, also was heißt, so mit 13, 14. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt ein großes Zimmer, weil ich habe ja auch viele Freunde und ich möchte runter in den Keller ziehen. Ich glaube, als Teenager möchte man ja auch irgendwann mal möglichst viel Distanz zwischen sich und den Eltern bringen. Und dann bin ich in diesen Kellerraum gezogen. Und der Proberaum von der Band war praktisch vor meinem Zimmer. Und ich habe schon immer, warum auch, vielleicht wegen meinem Papa, weil es einfach schon immer Teil meines Lebens war, ich habe wirklich immer gern laut Musik gehört. Also so, dass ich die Musik nicht nur höre, sondern dass ich es auch fühle. Na, wie wenn man im Auto sitzt und man hat eine saftige Anlage, dass einfach der Sitz im Rücken vibriert. Ja, und als es dann mit Techno und Disco und sowas losging, da war natürlich der Proberaum.
Ideal, natürlich.
Eigentlich schon. Aber mein Vater hat ja Beatles und solche Sachen gespielt. Das heißt,
mit seiner Band.
Genau, das heißt, es war wirklich handgemachte Musik und dementsprechend natürlich auch Lautsprecher. Fender standen halt ganz viele rum und es war jetzt nicht so wirklich geeignet für Techno, aber ich war jung und ich habe einfach das genommen, was halt da war. Hauptsache laut. Hauptsache es hat irgendwie gescheppert.
Also du konntest die Anlage, hast du da benutzt, du hast deine CDs oder dein Vinyl da reingeschoben.
Vinyl, genau.
Ja, stimmt. Und das, pass auf, jetzt kommt so ein, nicht Name-Dropping, aber ich weiß nicht, wie man es nennt, wenn man so tut, als wüsste man Bescheid. Es gab dort riemenbetriebene Schallplattenspieler und keine 11-10er.
12-10er, fast.
Das ist so wie Schalke 05. So.
Ja, genau.
Aha, denn diese 12-10er, nee, was?
Genau, das sind magnetbetriebene.
Das sind diese Technics,
da
ne?
Genau, also es gibt verschiedene Antriebsarten, aber diese riemenbetriebenen, das sind halt wirklich die kannst du nur mit einer Pinzette anfassen. Wenn du da schon so ein bisschen dagegen kommst, dann hüpft halt die Nadel.
Also sind sie
weg.
Eigentlich die besseren, würde man sagen. Also für High-Fidelity-Freaks, die sagen.
Nee, eigentlich nicht. Nee. Also eigentlich sind es wirklich nur Abspielgeräte. Mhm. Also wirklich zum damit Handwerken, würde ich es jetzt mal sagen. Wie du es ja als DJ eigentlich machst, sind sie überhaupt nicht geeignet. Aber für meinen Vater, der da nur im Prinzip Schallplatten mitgehört hat. Und er hat das ja auch von Anfang an nicht ernst genommen und hat das, um es mit deinen Worten zu nennen, immer als Scheiße betitelt.
Deine Musik.
Ja, also ich scheiße immer. Und immer, wenn ich diese Scheiße laut gehört habe im Keller, dann hat sie ihm auch irgendwann gelangt und dann hat er oben einfach die Sicherung rausgemacht.
Hat er wirklich?
Ja, hat er gemacht.
Holy shit. Na ja, klar, was willst du machen? Ja, und wenn dich die Beats nerven und du bist auch nicht auf die Idee gekommen, Kopfhörer aufzusetzen oder so.
Nein, es muss ja laut sein.
Ja, also mit Kopfhörern ist es ja extrem.
Ja, also es gibt gute Kopfhörer, aber ich habe noch keinen Kopfhörer erlebt, der mich wirklich im ganzen Körper, sagen wir mal, die Musik hat spüren lassen.
Wie bist du denn in Techno reingerutscht? Ist es über Trance gekommen?
Ja.
Und gab es ein Leben vorher, das mit so ganz normaler Musik zu tun hatte? Weiß ich nicht, den Charts? So
ja,
bis
ich war voll.
Ach ja, na stimmt, na klar, wir haben ja hier auch, hast du nicht sogar
Caught in the Act.
Caught in the Act, genau, natürlich, klar. Fast hätten wir es unterschlagen, gibt's ja gar nicht.
Wäre ich jetzt auch nicht schlimm gewesen.
Dann spielen wir das doch jetzt mal. Love is Everywhere. Caught in the Act, das war 1995, das ziehen wir jetzt einfach mal vor in der Reihenfolge, war eine Boyband.
Oh ja.
Und hattest du dein Herz verschenkt, so ein bisschen projektionsmäßig?
Natürlich.
Aha, an wen?
Ben.
Ben. Ben war einer der. Ben war der.
Der. Der Typ in der Band, ja, ja. Benjamin Boyce hieß er.
Ah, okay, jetzt ja. Den Namen, an den erinnere ich mich irgendwie ganz dunkel noch. Hm. Und so wie man es sich dann auch vorstellt, wie es dann war mit deinen Freundinnen im Zweifel, dass man zusammensitzt und sich Fotos anguckt und sich so reinsteigert.
Also wie ich ja sagte, ich hatte ja diesen durchaus durchwachsenden Freundeskreis querbeet. Und da ist jetzt, sagen wir mal so, meine Vorliebe für Caught in the Act ist jetzt bei den 16-jährigen Jungs nicht so gut angekommen. Ja. Also ich habe das dann schon eher so in für mich in meinem Zimmer gemacht und ja, mit Freunden wurde dann auch eher so ein bisschen, heute würde man so Stadelmusik dazu sagen, ne? So ein bisschen Kirmesmusik,
aha,
deutschsprachige Musik, viel wurde da eher gehört und das war so meine Liebelei.
Guck an, also die ein oder der andere wird sich jetzt erinnert fühlen, Caught in the Act mit Love is Everywhere. Hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Sie können dieses Gespräch hier jederzeit auch noch, wie viele andere Gespräche, nachhören über die App ARD Sounds. Sounds ist das, was früher die Audiothek war. Heißt jetzt, Sounds ist easy in der Handhabung, können Sie sich als App runterladen, kostet nichts. Und dort stoßen Sie auch auf zahlreiche Hörbar-Episoden mit den interessantesten Leuten, zum Beispiel Mine oder Reinhard May, Sven Marquardt, Caroline Peters, Sebastian Fitzek, Michelle Abdullahi, Kati Karrenbauer oder Jördis Triebel. Mein Gast heute ist Anna Reusch. Sie ist höchst erfolgreiche Techno-DJ und lebt im Souterrain. Und mit 15 Jahren bist du häufig tanzen gegangen, denn in dem Pressetext, den es natürlich immer auch gibt zu irgendwelchen Releases und so weiter, steht dieser Satz: Mit 15 war Anna bereits ein bekanntes Gesicht auf dem Techno-Floor im
Europalace.
In Mainz.
Kastell.
Das klingt jetzt nach mehr als nur, du warst jede Nacht da tanzen.
Ja, weil sich tatsächlich im Prinzip da dann auch schon wie so eine Art Freundeskreis gebildet hatte. Also das ist, glaube ich, auch der signifikanteste Unterschied zum Clubbing heute. Damals, als ich angefangen habe, war das nicht nur, man geht in den Club, weil da irgendwie ein bekannter DJ jetzt auflegt, sondern man geht in den Club des Clubbings wegen. Na, ich bin früher da hingegangen, mir war es völlig egal, wer aufgelegt hat, weil da waren so viele Leute, die ich kannte. Und uns ging es einfach nur darum, einen tollen Abend zu haben.
Wir reden von einer Großraumdiskothek.
Das war damals,
ne?
Genau.
Das ist auch noch mal was, gerade wenn da viele kleine Dörfer sind, dann ist das natürlich der totale Magnet. Und wir reden, ich glaube, das ist so ein Fassungsvermögen, 3.000-4.000 Leute passen
mehr
da.
Mehr sogar noch.
Wow.
Ja, das war ein Riesending.
Das heißt, mit verschiedenen Floors, verschiedene Genres dann auch. Und du hast dich verhältnismäßig schnell diesem Techno, dieser Techno-Szene zugehörig gefühlt.
Genau, also ich bin eigentlich da hingegangen und hatte mit Techno noch nichts am Hut. Wie gesagt, wir waren damals auf dem Dorf und wie Jugendliche dann eben sind, die möchten dann einfach auch mal die große weite Welt erkunden und so. Die Älteren, die 18-Jährigen sind dann eben nach Mainz-Kastell regelmäßig gefahren in dieses Europalace. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich schlafe mit meiner Freundin und meine Freundin, meine Nachbarin damals, Clarissa, lange, lange Jahre waren wir unzertrennlich. Sie hat dann dasselbe behauptet, nur umgekehrt. Und dann sind wir heimlich ins Europalace gefahren mit 15.
Ja.
Und ich bin dann im Techno-Raum gelandet, weil mir gar nicht vorrangig der Musik wegen, da war ich zum Glück oder bis heute eh immer sehr open-minded. Also ich kann mich eigentlich für fast jede Form von Musik begeistern. Aber der Umgang miteinander, die Menschen, die in diesem Techno-Raum unterwegs waren, die waren einfach toll. Erstens haben sie total verrückt ausgesehen. Also das war ja damals noch diese Zeit, so wie die auch auf der Love Parade in Berlin immer alle rumgelaufen
Buffalos
sind. Buffalos. Ja, Neoprenjacken, ja, genau. Diese riesen Schlaghosen. Bunt, Knicklichter. Mhm. Und also es war für mich schon, ich weiß gar nicht, wie oft ich einfach nur am Rand gesessen und mir die Menschen angesehen habe. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab damals auch die Viva Club Rotation noch im Fernsehen.
Habe ich mir nicht angeschaut, ja.
Und da sind die wirklich vom Fernsehen, Viva MTV, die sind in die Clubs gegangen und haben diese Clubnächte abgefilmt. Und das kam dann im Fernsehen. Und das wurde ganz oft auch im Europalace noch gedreht. Das waren, wie gesagt, Anfang der 2000er.
Ja.
Da war Trance ja riesig. Und zudem, hier in diesem Raum fühle ich mich einfach pudelwohl, weil, wie gesagt, ich war 15, ich war ein blondes, junges Mädchen und ich habe mich niemals unwohl gefühlt in diesem Raum.
Das betonst du deswegen so, weil ich bin sehr vorsichtig mit diesem Wort, aber es natürlich in diesem Alter auch gerne zu Übergriffen kommt, ne? Dass du dich wehren musst, dass du siehst toll aus, also du bist nach wie vor eine sehr, sehr attraktive Frau. Ich kann mir vorstellen, dass du auch ein sehr attraktives Mädchen warst mit 15, die Nächte durchtanzen, ekstatische Musik, da muss man natürlich auch sicher sein, dass man da in einem geschützten Raum ist. Und das warst du offenbar.
Ja, ja. Also ich würde das jetzt gar nicht auf die Attraktivität schieben von jungen Mädchen, weil wenn ich mir heute die Bilder angucke.
Nee, aber du hast gesagt, ich war ein blondes Mädchen.
Deswegen genau, war, ja, es ist einfach so ein bisschen so dieses, mich hat keiner angerempelt. Mir ist keiner blöd gekommen. Ne? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich mag Hip-Hop. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über dieses Hip-Hop-Schiff, das war damals so ein riesengroßes Piratenschiff in diesem Laden, wenn ich über dieses Schiff gelaufen bin, hat mir keiner freiwillig Platz gemacht. Und wenn ich mich da irgendwie durchgedrängelt habe, dann wurde ich manchmal auch so ein bisschen geschubst oder so. Es war einfach nicht so ein respektvoller Umgang. Wenn ich in dem Techno-Raum mich irgendwie bewegt habe und da brauchte ich nur jemanden kurz anzutippen und der hat mir sofort Platz gemacht und hat mich wahrscheinlich auch noch angelächelt dabei. Also es war jetzt gar nicht mal so in dieses Extreme reingehen von wegen irgendwelche Übergriffe oder so, sondern einfach dieser Umgang miteinander. Die waren alle happy. Die wollten auch nicht cool sein oder so, sondern die wollten einfach nur tanzen und Spaß haben, ne? Und bei anderen Musikrichtungen oder in anderen Genres ging es dann auch so, ja, wen reißen wir heute auf? Ich will nicht alleine nach Hause gehen oder ne, zuppeln sich dauernd zurecht. Und Eitelkeit, sowas spielte alles bei Techno keine Rolle.
Interessant. Also du hast ja auch in einem Gespräch mal jetzt sehr frei zitiert gesagt, dass du manchmal, du gehst selten weg, weil du einfach so viel um die Ohren hast, ne? Also wenn du 100 Gigs im Jahr hast, dann will man jetzt nicht auch noch, keine Ahnung, sich privat die Nächte um die Ohren schlagen wahrscheinlich. Und da erwähntest du, ja, hin und wieder kommt das mal vor, dass ich dann auch mal mit Freundinnen ganz selten weggehe, aber die wollen dann Männer kennenlernen in den Clubs und da ist ja irgendwie Techno nicht die richtige Szene. Das fand ich sehr interessant.
Also bestimmt lernen sich da auch mal welche kennen, aber es ist jetzt nicht prädestiniert dafür, wenn man unbedingt jemanden kennenlernen
möchte. Und ich hätte, siehst du schon wieder was gelernt, weil ich hätte jetzt gedacht, auch natürlich ganz klischiert, dass dadurch, dass das so Love und Happiness und möglicherweise Ecstasy, also sehr stimulierende chemische Drogen, die ich nicht verherrlichen möchte, die aber sicherlich auch eine Rolle spielen, die ja auch Berührungen, die musikalische Intensität anders wahrnehmen lassen, aber die auch Sensualität, Sexualität anders stattfinden lässt. Deswegen hätte ich immer gedacht, dass das eine sehr große Rolle spielt.
Sollte man meinen, ist aber jetzt gar nicht so. Ich glaube einfach, weil der Fokus wirklich auf dem Clubbing lag und heute teilweise auch noch liegt, zum Glück. Also es geht wirklich um dieses Musikerleben, das Miteinandererleben und also ich persönlich und auch in meinem Umfeld habe das noch nie in irgendeiner Form erlebt, dass es da irgendwie um Typen aufreißen, Mädels aufreißen oder irgendwie sowas. Nee.
Du hast auch mal sowas gesagt wie, ich kann jetzt genau nach dem Zitat gucken, aber irgendwie so Techno ist eine Entscheidung, die man trifft, frei zitiert.
Ja.
Was meinst du damit?
Naja, es ist irgendwo eine Einstellung zum ganzen Leben.
Was heißt
na,
das?
Na, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Wie gehe ich mit anderen Menschen um?
Aber gibt es denn da ein Code, Der existiert ja nicht. Das gibt es. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, Leute, die zu Techno tanzen, Techno-Fans sind in der Regel gute Menschen?
Ja. Oh. Also natürlich, also es gibt ja immer irgendwo ein paar Blödmänner. Aber ich würde schon mal behaupten, dass auf, sagen wir mal, guten Techno-Festivals 90% wirklich gut ist jetzt schon wieder so werden. Ne? Da hat ja jeder auch immer so einen anderen Maßstab, den er da anlegt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, auf Techno-Festivals, ich sag's anders. Ich mache das seit über 20 Jahren und ich habe noch nie Angst gehabt. Ich habe mich noch nie unwohl gefühlt. Noch nie. Ich bin schon so oft im Stockdunkeln irgendwie aus dem Club rausgegangen oder von einer Veranstaltung. Mich hat noch nie jemand dumm angemacht. Noch nie. Bis heute. Und das, finde ich, ist schon wirklich ein Aushängeschild eigentlich für Techno oder für diese Szene, für diese Kultur. Dass einfach der respektvolle Umgang miteinander das höchste Gut ist, was wir in unserem Genre eigentlich haben.
Ich gewinne da gerade einen völlig neuen Blick drauf. Das finde ich wirklich interessant.
Ja, ich werbe damit auch immer, wo es geht, weil viele tatsächlich oft eigentlich, also es gibt so mehrere Betrachtungsweisen. Manche Menschen sehen einfach so diesen typischen Love Parade Raver mit den Schlaghosen und den Buffalos. Und die anderen sehen irgendwie so einen zugekoksten oder auf Ecstasy abtanzenden, Fetischen, würde ich jetzt mal sagen, im Berliner Slang, ne? Natürlich ist beides anzutreffen. Aber sowohl der Raver in den Buffalos als auch der sich irgendwie 3 LSD am Abend geschmissen hat, ist wahrscheinlich einer der herzlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und die machen das, weil sie es sich halt einfach in dieser Szene erlauben können, so zu sein, wie sie sind. Na, es gab damals in Frankfurt, gab es das legendäre U60 311. Das war halt mit der krasseste Club, da wirklich unten so eine alte U-Bahn-Station. Und da hat man immer gesagt, da tanzt der Banker in seinem 8000 D-Mark-Anzug neben dem Obdachlosen und die sind beide fein. Und genau das ist Techno, ne? Jeder ist, wie er ist.
Der Laden hat dich auch wieder zurückgeholt in diese Szene, ne? Aber da kommen wir gleich zu. Wir spielen erstmal The Dark Side. Passt das einigermaßen?
Na klar.
Hype-Tracks? Mhm. Was müssen wir über diesen Track wissen?
Für mich einer der legendärsten Tracks, der kam 2000 raus und ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben, das habe ich noch nie vorher gemacht, von dem Track tatsächlich ein Cover gemacht.
The Dark Side.
Radio 1. Hörbar Brust.
Anna Reusch, DJ, Techno-DJ, ist heute hier zu Gast. Du entdeckst Techno für dich. Du bist in dieser Gruppe, du bist in dieser Diskothek. Du merkst, dieser Techno-Raum ist friedlich und du fühlst dich wohl, tanzt die Nächte durch und stehst eines Nachts neben oder hinter dem Resident DJ. Das ist so quasi jetzt Legendenbildung, aber so ist deine Geschichte, so geht es los. Du stehst bei ihm da oben, guckst auf die Crowd wahrscheinlich und er verarscht dich, denn er sagt, hier, du musst jetzt den nächsten Übergang machen, weil ich muss kurz auf die Toilette, und du denkst, so.
Genau.
Er kam dann wieder, ohne dass du das machen musstest, aber du hattest in diesen, ich weiß nicht, 2 Minuten, 3 Minuten, hast du mit dem Gedanken offenbar gespielt, einspringen zu müssen.
Ja, ja. Der Axel.
Der Axel. Ja. Der Axel und das Adrenalin. Axel.
Genau. Naja, das, wie gesagt, man muss das ja auch unter diesem Gesichtspunkt sehen, dass, wie ich es vorhin schon erzählt habe, wir waren ja eine Clique. Wir waren ja jedes Wochenende, Freitag, Samstag meistens in diesem Club. Das heißt, es kannte sowieso jeder jeden. Mhm. Zwischendurch habe ich dann meistens auch noch mal irgendwie ein bisschen gekellnert, mir ein paar Mark damals verdient. Also wir waren ja wirklich Freunde, würde ich schon beieinander sagen. Mhm. Ne? Und deswegen kannte ich natürlich auch den DJ, den Axel. Und der wusste natürlich, dass er sich den Scherz mit mir erlauben kann. Aber ich habe dann gedacht, weil, na gut, ich kenne ja sowieso irgendwie die Hälfte von dem Club. Und habe ich überlegt, na, was machst du denn jetzt? Ne? Irgendwie darfst du ja jetzt nicht die Musik ausgehen lassen. Er kam dann wieder, aber dann habe ich natürlich mir den Gaudi auch nicht nehmen lassen, zu sagen, okay, dann bring's mir bei. Und das hat er tatsächlich gemacht.
Hättest du, also ich meine, wäre so ein Mischpult kennt und da mal gestanden hat, das ist schon nicht ohne. Es ist so ähnlich, als würde man in einem Flugzeug sitzen. Und entscheidend sind erstmal zwei Regler, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, das sind so die Basics. Und, genau. Und dann kann ganz viel passieren. Dann gibt es ganz, ganz viele Effekte und die kann man einsetzen, die muss man nicht einsetzen. Also hätte es wahrscheinlich sogar einen Übergang fahren können, ohne jetzt Spirenzien, ohne zu pitchen, ohne da irgendwie noch so eine Vocal reinzunehmen oder irgendwas anderes. Hättest du es dir zugetraut in dem Moment? Hättest du das gemacht, wenn er nicht zurückgekommen wäre?
Also ich hätte bestimmt irgendwas gemacht, irgendwas
ja. gemacht ja.
Ob das dann alles so gut gewesen wäre, weil ich hatte bis dato ja auch noch nie an dieser Technik gestanden. Ich kannte zwar Mischpult und das Ganze, aber ich sag mal aus unserem Proberaum, aber das Mischpult für die Band das ist natürlich nochmal ganz anderes als jetzt das Mischpult in einem Club.
Und dann hast du geübt, dann hast du dir das beibringen lassen?
Genau, dann habe ich mir das beibringen lassen und habe dann praktisch jedes Wochenende Warm-up da gespielt. Und manchmal, wenn Axel keine Lust hatte, habe ich auch mal einen ganzen Abend gespielt, ja. Also so 8 Stunden am Stück.
Wer dich sieht, das hat sich wahrscheinlich nicht großartig verändert, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie du da als 15-, 16-, 17-Jährige gesprungen bist und getanzt hast. Aber wer dich sieht, also das möchte ich Ihnen und euch auch wirklich ans Herz legen, Anna Reusch, wenn ihr kein Gesicht zu ihr habt, dass ihr einfach mal kurz in die nächstgelegene Suchmaschine hinein tippt. Und mal guckt, weil das ist schon schön, dir dabei zuzusehen. Man merkt einfach, dass du glücklich bist.
Das war aber damals noch nicht so, muss ich sagen.
Du warst angespannter?
Ja, weil ich natürlich auch nicht diese Übung hatte. Mittlerweile mache ich das ja über 20 Jahre. Das heißt, ich bin nicht nur, sagen wir mal, Profi im Bedienen der Technik, sondern auch ich bin mir der Sache, wie ich sie mache, welche Lieder ich spiele, zu welchem Zeitpunkt funktioniert das mit dem Publikum. Ich habe ja jedes Wochenende fast Gigs, wo ich das üben kann. Das heißt, ich bin einfach super routiniert in meinem Tun. Das war ich natürlich mit 15 nicht.
Nee, ist klar.
Und die Technik, damals war ja auch noch alles Vinyl. Das war sehr viel anspruchsvoller. Das war auch anspruchsvoller zu pitchen. Also überhaupt beide Platten auf dieselbe Geschwindigkeit zu bekommen. Da musste ich mich wirklich konzentrieren. Und dann waren auch die, also ich sag mal, bei den CDJs heute digital, da kann auch immer mal was passieren, dass auf einmal irgendwie der USB-Stick spinnt oder. Aber diese Plattenspieler, die waren deutlich fehlerbehafteter. Also ich weiß gar nicht, ich bin sowieso ja irgendwie gemacht für Pleiten, Pech und Pannen. Also ich ziehe das sowieso magisch an. Aber diese Plattenspieler, auch die Nadeln und so, wenn man das nicht richtig sauber gemacht hat und so. Also es kam auch schon so oft vor, dass dann einfach während dem Gig was schief ging und dieser Techno-Raum war groß. Also wenn der voll war, waren da über 1000 Leute drin. Das heißt, wenn ich was falsch gemacht habe, haben sie ja gleich immer 1000 Leute mitbekommen. Also damals war ich bei weitem nicht so frei, wie ich es heute bin. Und das ist einfach der Routine geschuldet, dass ich heute Routine habe, sei es in der Technik, aber auch einfach in meinem Tun als DJ an
das
sich.
Das ist auch wirklich interessant für mich, natürlich als Laie sowieso noch mal anders, aber ich habe dir in 2, 3 Gesprächen zugehört mit Leuten, die aus der Szene kommen, die dir ganz andere Fragen gestellt haben, man merkt einfach, das ist ein Vokabular und die Klarheit, mit der du das sagst. Du könntest auch so eine Geologin sein oder Astrophysikerin oder so. Nein, weil du das mit einer solchen, das ist das Vokabular, das zu dem gehört, zu deinem Handwerk gehört und da tauscht man sich über diese Daten aus. Das ist völlig unsentimental und auch unsinnlich, wenn man so will, sondern das sind so klare Infos, die von links nach rechts gehen und wieder zurück und das ist so interessant, weil ich so dachte, das, was du da produzierst, worüber du da gerade sprichst, ist ja das, was die Menschen wiederum verwandeln, wie so als Alchemisten oder du verwandelst das für die Menschen zu Energie, die sie da raustanzen, zu Glück, zu Endorphin, zu Dopamin, zu Adrenalin, was da alles entsteht. Und wie klar und kühl du darüber sprechen kannst, weil das einfach kühl will ich jetzt gar nicht sagen. Das
sachlich.
Ist irreführend. Sachlich, genau. Wie so eine haben Sie die Bodenproben aus braunen Lage? Ja, das sind 2,4 Milligramm Arsen, die wir da so. Okay, alles klar, interessant. Ja, aber so ist es. Du bist entdeckt worden, nicht nur von den Tanzenden, sondern dann eben auch von einem, jetzt weiß ich gar nicht, ist das dann ein Label? Ist es ja nicht. Wer hat dich denn dann gesigned, wie man sagt?
Das war ein Gast-DJ. Also früher war es auch schon so, nicht so häufig wie heute, aber früher gab es auch ja Tour-DJs, also DJs, die keinen festen Laden hatten.
Wie die Resident-DJs.
Genau, ja. Richtig. Sondern es gab so Touring-DJs. Und damals war es ganz bekannt, da gab es die Tunnel Trance. Die war aus Hamburg. Und die haben auch immer eine CD rausgebracht, die Tunnel Trance Compilation. Und die ist getourt durch die Clubs in ganz Deutschland. Und für die habe ich mal das Warm-up gespielt. Und die fanden das so toll und haben mich dann praktisch gesigned, ja.
So, dass du auch auf Tour gehen konntest oder bist du dann da geblieben?
Ich bin auf Tour gegangen und kläglich gescheitert.
Aber sag mal, was ist denn, wie haben denn deine Eltern überhaupt reagiert? Denn jetzt gleich kommt deine Mutter noch ins Spiel.
Genau.
Du hast auch einen Song für sie oder ihr gewidmet.
Genau.
Ein Flamenco.
Ja.
Aber die werden noch gesagt haben, Kind, um Gottes Willen, weil du wirst mit der Schule wahrscheinlich aufgehört haben in der
nein,
Zeit.
Nein.
Hast du durchgezogen?
Da war ich ja noch immer minderjährig.
Naja, ja.
Da war ich 17 zu dem Zeitpunkt, als ich gesigned wurde.
Ja, ja, das muss ja nicht 18. unbedingt bedeuten, dass du es durch, dass du trotzdem weiter zur Schule gehst.
Doch, selbstverständlich. Nein. Ja, nö. Ja. Also in unserem Fall war das schon, also meine Eltern waren
wie hast du das gemacht, wenn du die Nächte
Ich war ja nur am Wochenende.
Ach so. Okay.
Aber wie gesagt, es hat auch nicht sehr lange gedauert. Da bin ich auch glücklich gescheitert, aber aus einem anderen Grund. Aber ich hatte mit meinen Eltern immer auch sowieso sehr viel Glück, weil auch wenn sie haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Aber die waren beide so eine wirklich gute Mischung zwischen autoritär und laissez-faire.
Mhm, mh.
Also die waren wirklich, es gibt gewisse Sachen, da gibt's kein Wenn und Aber.
Also es war klar, du wirst das Abitur machen.
Nee, nicht mal das. Die haben, also meine Mutter hat mal zu mir gesagt, Kind, du kannst machen, was du willst, aber wehe, du liegst Vaterstaat auf der Tasche.
Mhm.
Also gesagt, wenn du putzen gehst, ist mir völlig egal. Geh deinen Weg, aber geh ihn. Egal wie. Und sie haben ja, also die meisten Eltern hätten sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass ich da wirklich jedes Wochenende in der Disco bin. Aber meine Eltern wussten wahrscheinlich auch, ich glaube, die waren auch ein-, zweimal mit, wenn ich mich recht entsinne. Die wussten, dass es wie bei mir auf dem Dorf eine Clique, eine Freundesclique. Und Techno war ja damals auch schon, ich sag mal, die Techno-Leute Anfang der 2000er waren so ein bisschen wie so die Hippies in den 70ern, ne? Das war wirklich so eine Community und Friede, Freude, Eierkuchen und ja, okay, Drogen. Aber meine Eltern haben mir da auch vertraut. Also die wussten, das Kind wird ihre Erfahrungen sammeln. Ich habe auch damals Drogen ausprobiert, bin auch zum Glück wahrscheinlich richtig damit auf die Nase geflogen, ist mir gar nicht bekommen. Und dann war das Thema für mich auch ad acta gelegt.
Warst du erleichtert?
Ich glaube, so weit denkst du als Teenager gar nicht.
Oder bist du jetzt im Nachhinein
voll
erleichtert?
Ja, total. Weil ich glaube auch, wenn ich nicht so einen gesunden Lifestyle leben würde, wie ich ihn lebe, könnte ich das auch nicht so diszipliniert durchziehen, wie ich es mache. Mhm. Aber meine Eltern haben mir zum Glück immer sehr vertraut, weil sie wussten auch, das Kind ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen und hat tatsächlich auch immer Freunde. Sie wussten ja auch, dass ich nie alleine unterwegs bin. Ich hatte ja auch meine Freunde dabei, die immer mit aufgepasst haben. Und das ist wahrscheinlich auch wieder dieses große Glück, vom Dorf zu kommen, mit dieser wirklich fantastischen Clique immer um mich herum. Jeder hat auf den anderen aufgepasst. Ja, und da haben meine Eltern eigentlich immer gesagt, go for it, mach it. Und dann bin ich mit auf Tour gegangen, damals als Vorprogramms-DJ für Mark O. Und da weiß ich noch, da hatten wir so ein Promo-Event. Und ich war wirklich hundemüde. Ich war 17 oder gerade 18 geworden. Und ich war wirklich richtig hundemüde und habe gesagt, ich möchte jetzt eigentlich ins Bett. Und der Tourmanager hat mir dann eine Schachtel mit Koks hingelegt.
Oh, scheiße.
Und hat gesagt, geh ich mal frisch machen. So, und dann habe ich meinen Papa angerufen und gesagt, Papa, hol mich ab.
Wow.
Ich habe keinen Bock mehr.
Gut.
Ja, ob das heute so gut war, also es gibt zwei Seiten. Einerseits natürlich ist es scheiße, was dieser Tourmanager da gemacht hat, aber auf der anderen Seite hatte ich natürlich einen Labelvertrag, was auch nicht jeder einfach mal so kriegt. Und ich habe an diesem Abend alles über den Haufen geschmissen. Ich habe gesagt, Papa, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte das alles nicht mehr, das ist mir zu viel. Und wenn das DJ sein bedeutet, möchte ich das nicht. Ja, und dann habe ich trotzig, wie ich war, also heute weiß ich war trotzig, aber wie bist du wahrscheinlich auch sonst mit 17? Und Vielleicht hätte mein Vater in dem Moment sagen sollen, komm, schlaf mal ein paar Nächte drüber.
Komm, dieses, ah, jetzt guckst du ein, zwei Mal.
Nee, um Gottes Willen, nee, nein, nee, also
nicht.
So.
Nein, natürlich nicht.
So verwartet jetzt auch nicht,
nein,
ne?
Nein.
Also der hat auch gesagt, das hast du gut gemacht, aber also mein Vater hat jetzt auch mich nicht verteufelt, weil er wusste, dass ich das schon ausprobiert habe, ne?
Aber es ist ja, also warum auch immer, ob es jetzt der Trotz ist und die Erschöpfung auch und dass du vielleicht auch begriffen hast, das wird jetzt nicht das letzte Mal sein, dass ich so müde bin und ich kriege das alles nicht parallel zueinander hin.
Genau.
Letztendlich war es gut und es, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Fehler war, weil du, wenn du siehst, wo du jetzt bist, ist es ein guter Move gewesen.
Ja.
Also wahrscheinlich
ja.
Der beste,
es
den du machen konntest.
Es war auf jeden Fall auch ein riesen Learning für mich. Und ich sage mal, wahrscheinlich, vielleicht war mein Vater in dem Moment auch glücklich, weil er dachte, er muss die Scheißmusik nicht mehr im Keller haben. Das kann natürlich auch sein, ne?
So, und deine Mutter war auch happy, denn wir müssen jetzt einen Übergang zu ihr finden und zu dem nächsten Song, Entre Dos Aguas. Mhm. Warum dieses Lied? Was siehst du da vor deinem inneren Auge?
Die Kastanierten. Die Schuhe mit den Nägeln in den Absätzen. Ich habe ja damals, bin ich ja mit Trance in Berührung gekommen und bin dann aber später so ein bisschen in die Richtung Tech House gegangen. Auch als ich dann wieder angefangen habe, das ein bisschen mehr zu machen, das Auflegen nach diesem, sagen wir mal, Mental Breakdown und diesem Trotzverhalten mit 17, habe ich ja dann, als ich so Anfang 20 war, trotzdem so langsam wieder angefangen. Und dann kam Minimal. Minimal, Tech House, viel perkussiver Klang, also sehr warmer Klang. Na, Techno ist ja oft sehr synthetisch. Und Tech House, Hausmusik ist ja eher, sagen wir mal, organischer Sound. Und das ist immer das, wo ich sage, das hatte ich eigentlich eh in meiner Jugend sowieso, die handgemachte Musik und meine Mutter natürlich mit diesem lateinamerikanischen. Und die hatte auch, wir hatten einen sehr großen Keller, sie hatte wiederum in einem Raum, hatte sie den Boden mit so Pressspanplatten ausgelegt, ja, damit sie da eben im Keller ihren Flamenco mitüben konnte. Und ich habe das so oft probiert mit diesen Kastanierten und so. Und ich bin wirklich, also so feinmotorisch bin ich wirklich ein Legastheniker leider. Aber ich habe es geliebt, mir das anzusehen. Und die haben auch Shows gemacht. Sie hat in Taunusstein, glaube ich, ist bei Wiesbaden.
Hatte sie auch so ein Kleid mit solchen?
Ja, natürlich. Also es war herrlich. Also das war schon so ein bisschen, also ich war, glaube ich, in meiner Jugend mehr so ein bisschen Junge als Mädchen. Aber das tatsächlich hat mir dann als junges Mädchen auch gefallen, wie die so schön getanzt haben und einfach so diese, das wurde so ein Bild mit dieser Musik und ich fand, das hat einfach, das passte einfach von A bis Z, Musik, Kleidung, Bewegung. Also das war wirklich fantastisch immer zu sehen. Also auch heute noch.
Die Immobilienpreise um euer Haus herum sind wahrscheinlich im Keller gewesen, weil niemand wollte. Es ist so laut gewesen. Die eine stampft die ganze Zeit Flamenco, die andere hört permanent lauten Techno. Weg hier, raus aus Katzenellenbogen.
Ja, wir waren eine wilde
Familie. Die Räusche sind und einfach zu laut. Ja,
ja, wir waren eine wilde Familie, ja. Ja.
Anna Reusch pausierte als DJ und fing dann wieder an mit Anfang 20. Die Sehnsucht trieb dich zurück auf die Dancefloors und dann hinter die Decks wahrscheinlich. Und es lief gut. Es gibt jetzt so ein paar Größen, die ich nur, so Namen, die ich aufgeschnappt und wahrscheinlich völlig falsch verstanden habe. Aber das sind dann so Größen, wo Leute aus der Szene sofort die einordnen können. Stefan Dabruck,
ja.
Butch und Bug. Offenbar Koryphäen in der Szene, die dich mehr oder weniger, keine Ahnung, unter die Fittiche genommen haben oder haben sie dir Weichen gestellt? Oder?
Also Stefan Dabruck wird insofern wahrscheinlich jedem ein Begriff sein, als dass er der Manager und so auch Mitentdecker von Robin Schulz war.
Robin Schulz.
Ja, der ist eigentlich so im kommerziellen Bereich einer der erfolgreichsten aktuell in Deutschland.
Robin Schulz?
Ja, ja. Er ist auch Produzent, DJ von elektronischer Musik, aha, aber mehr so im Mainstage-Bereich.
Okay, sorry.
Aber wenn du dir die Lieder anhörst, du wirst die alle kennen.
Alles klar.
Ja, ja.
Gut.
Und der war so einer meiner, sagen wir mal, mit so Entdecker, auch mit dem ich dann angefangen habe, auch eigene Musik zu machen. Aber das Problem war, dass Stefan Dabruck mit Frank Klein, die waren damals das DJ-Duo Dabruck und Klein, die haben halt eher so ein bisschen kommerziellere elektronische Musik gemacht. Und die haben auch schon immer zu mir gesagt, Anna, spiel kommerziell, dann können wir dir besser helfen.
Kommerziell wäre zum Beispiel ein Cover eines Chartsongs.
Einfach ein bisschen massentauglicher, ne? Ein bisschen mehr Melodie, ein bisschen mehr Rhythmus. Einfach nicht so, ich würde jetzt mal sagen, nicht mehr so Underground-Techno-Zeug, wobei ich jetzt auch sage, dass ich jetzt nicht so super Underground spiele, aber ich spiele eben auch nicht richtig massentauglich. Und dann haben sich dann auch unsere Wege dann mal getrennt, aber völlig friedlich. Also wenn wir uns heute noch sehen, ist alles toll, aber es war einfach, er ist wirklich in die richtig elektronische, kommerzielle Schiene gegangen und das war nicht mein Weg.
Okay, du hast einen anderen Weg gewählt, aber der ist ja nicht minder erfolgreich geworden. Du hattest eine Zeit lang einen Producer, der in England arbeitete, das war dir ein bisschen zu viel Hin- und Herfliegerei. Dann gab es jemanden, der toll war, der dann aber nach Portugal ausgewandert ist, glaube ich. Und letztendlich bist du jemand, so ein Stück, ich kann mir nur versuchen vorzustellen, wie das überhaupt entsteht, wenn du sagst, die Arrangements machst du zum Beispiel sehr gerne selbst, aber das Producing gibst du gerne in andere Hände.
Nein.
Nein.
Also ich habe noch niemals einen Track fremd produzieren lassen.
Aha.
Da bin ich zu sehr Controlletti. Also ich möchte ja auch wirklich 100% hinter meinen Liedern stehen und dass ich jetzt aktuell oder sagen wir mal in den letzten 3 Jahren so viel eigene Musik produziere, ist auch einfach dem geschuldet, dass es nicht mehr so viele Leute gibt, die Musik produzieren, die mir 100% taugt.
Also hast du es dir drauf geschafft, kann man das sagen, aus diesem Wunsch heraus unabhängig zu sein, weil am Anfang war es ja noch nicht so, wenn ich
genau,
das richtig verstanden habe.
Also ich habe schon immer bei jedem Track, der entstanden ist, habe ich schon immer an der Seite gesessen. Mhm. Aber natürlich mit dem Älterwerden, mit dem Erfahrenerwerden, habe ich natürlich immer mehr meinen eigenen Stil rausgearbeitet. Und den kenne ja nur ich. Auch die Form, wie wir diese Tracks arrangieren, das ist alles zu 100% genau nach meinen Vorstellungen. Also es ist so, aber das, dieses ganze Technische vom Produzieren, ne? Dieses, sagen wir mal, diese ganzen Klangwelten bauen, dass wirklich jedes Element im Track auch seinen Platz hat, dass der Bass den anderen Bass nicht irgendwas wegcuttet oder so. Das ist einfach jahrelanges Sound Engineering, was ich gar nicht kann. Und deswegen habe ich schon immer einen Co-Produzenten, einen Ingenieur, der mir im Prinzip das ganze Technische abnimmt, wo ich wahrscheinlich noch mal 20 Jahre für brauchen würde, damit ich das überhaupt könnte. Und weil ich könnte das wahrscheinlich auch selber, aber ich könnte bei weitem nicht diese Qualität an Tracks abliefern, wie ich es gerne hätte, weil mir einfach dieses technische Know-how vom Musikproduzieren fehlt. Man gibt ja zum Beispiel auch das Mastering, praktisch das Finale des Tracks gibt man auch noch mal an jemand anderen, der genau darauf spezialisiert ist, einfach diesen Track so fertig zu machen, dass er in jedem Autoradio, in jedem Club, auf einer CD, und es ist auch noch mal das Master, was auf die Vinyl kommt, ist noch mal ein anderes Master als das, was im Endeffekt bei Spotify läuft. Das sind alles so kleine Wissenschaften für sich. Und ich sage immer, wenn man denkt, man kann alles am besten, dann leidet immer irgendwas drunter. Und deswegen habe ich schon früh einfach gesagt, ich gehe zu Leuten, die das wirklich beherrschen. Mhm. Deswegen bin ich jahrelang nach England geflogen, was halt wirklich ein Riesenaufwand war. Jetzt toi, 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 zum Glück habe ich seit 3 Jahren in Berlin jemanden, wo ich mehr als glücklich bin. Aber es ist trotzdem, einmal im Monat bin ich hier in Berlin für mehrere Tage und wir sitzen von früh bis spät im Studio.
Wir haben vorhin Hype-Tracks gespielt, The Dark Side, und werden jetzt Nasty von dir spielen. Wie kannst du das einordnen, diese beiden Sachen? Also du hast gesagt, Hype-Tracks, das ist ein Cover, das du jetzt gerade gemacht
genau,
hast.
Genau, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich mir noch nie zugetraut.
Also einen bestehenden Song zu covern, aber es gab bestimmt schon Anfragen wiederum, dass Leute deine Sachen covern wollten, oder?
Ja, aber da habe ich bis jetzt auch noch nicht zugestimmt.
Das heißt, das ist jetzt alles super neu für dich.
Jein. Also ich bin, glaube ich, sowieso sehr eigen in meinem Style. Aber das ist auch gut so, weil ich finde, jeder Künstler sollte eigentlich schon an der eigenen Musik zu erkennen sein. Und Nasty war damals der Startschuss. Das war der erste Track, den ich mit meinem neuen Ingenieur zusammen gemacht habe. Und das war gleich so ein Erfolg, wo ich sagte, das war einfach so, es sollte so sein. Und wir arbeiten jetzt seit 3 Jahren zusammen. Und wir sind so ein eingespieltes Team. Also wir wissen wirklich genau, was dem anderen gefällt und ob es umsetzbar ist und wie wir das hinkriegen. Und ich habe immer schon mal drüber nachgedacht, ein Cover zu machen. Aber ich finde, ein Cover zu machen von einem wirklich legendären Track, was Hype-Tracks Dark Side ist, gerade für jemanden, der aus Rhein-Main kommt, ist immer, wie soll ich das sagen, so ein Legendentrack. Die Messlatte liegt ja so hoch.
Sonst wird es Majestätsbeleidigung, wenn du es schlecht machst.
Genau, genau. Ja, und ich finde, es ist auch total respektlos, da einfach irgendwie was hinzuhuschen. Ne? Und es kostet ja auch wirklich, wenn ich einen eigenen Track mache, zum Beispiel, ich habe jetzt, der kommt wahrscheinlich im Juni oder im Juli, kommt er raus. Da habe ich Vocals von einem Engländer. Die haben viel Geld gekostet. Und wir haben 2 Tage von früh bis spät im Studio gesessen und haben wirklich an dieser Nummer gefeilt, damit die so perfekt wird, wie sie in meinen Augen ist. Und wenn sich dann einer hinsetzt und da irgendwie in 2 Stunden einfach ein Mashup oder ein Cover macht, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen nicht respektvoll. Hm. Na, und ich finde, man sollte gerade als Künstler untereinander sich gegenüber wirklich respektvoll sein. Und wenn ich dann hingehe und dieses wirklich, sage ich jetzt mal, Meisterstück von Hype-Tracks, The Dark Side, wenn ich davon ein Cover mache, dann will ich das auch wirklich ordentlich und gescheit machen. Und jetzt war einfach so der Zeitpunkt, wo ich so dachte, ich bin einfach vom Fachlichen her, da sind wir jetzt wieder bei dem Nüchternen, bei dem Sachlichen, ich bin einfach technisch vom Sachlichen her, fühle ich mich jetzt dieser Sache gewachsen. Mhm. Ich werde nicht ans Original rankommen, weil ich finde immer, die Originale ist ja bei mir nicht anders. Die sind mit Emotionen behaftet. Wenn ich dieses Lied denke, treibt es mir so oft die Tränen in die Augen, weil ich an diese wahnsinnig tolle Zeit Anfang der 2000er denke, mit diesen Partys, mit dieser Musik und diesen ganzen Freundschaften. Das war gefühlt nur Glück. Und dieses Originallied ist ja mit diesen ganzen Emotionen behaftet. Das werde ich nicht besser machen können.
Du wirst da andere Emotionen reinlegen.
Und das hoffe ich. Und das ist aber auch wieder was, wenn der Klang mies ist, wenn das einfach technisch schlecht gemacht ist, kriege ich das nicht hin. Mm. Aber ich glaube einfach, dass mein Ingenieur und ich so eine Qualität an den Tag legen können, dass die Leute sagen, ebenbürtig. Hast du gut gemacht.
Viel Glück.
Ja, und jetzt das, wir das kann ich so gebrauchen, ja? Danke.
So. Nasty. Anna genau. Reusch. Das war Nasty, Anna Reusch. Tja, diese Musik können Sie live hören. Überall da, wo du auflegst. Wird das ein guter Festivalsommer für dich?
Ja.
Ja.
Zu humanen Uhrzeiten. Das ist immer das Schönste im Sommer.
Also wer es drauf anlegt, wie finden wir denn deine Daten, deine Festival- oder
Clubdaten? Ich habe überall auf meinen Socials habe ich die Tourdates verlinkt, ja.
Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du selbst so einen Track machst, also jetzt kein Cover, sondern gehen wir jetzt mal von Nasty aus. Wie wird dann so ein Song, ein Track, ein Hit, wenn man so will? Denn spielst dann nur du den oder kann man sich darauf verlassen, dass befreundete DJs diesen Song dann auch spielen und auch übernehmen, sodass man sich sozusagen schon aus Loyalitätsgründen gegenseitig die Tracks auch spielt, vorausgesetzt, sie haben ein gewisses Niveau. Oder wie läuft das ab unter euch DJs?
Ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also früher ging es wirklich hauptsächlich darum, auf einem guten Label zu erscheinen. Na, die Labels haben damals eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Da gab es aber auch diese ganzen Streaming-Plattformen noch nicht in dieser Dimension, wie es die gibt. Mhm. Deswegen ist das Label heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so wichtig, sondern eben diese Plattform und dass der da gut streamt. Ich habe mich tatsächlich auch in dieser Corona-Zeit so ein bisschen geerdet. Man hatte ja dann Zeit, man konnte ja viel nachdenken. Und ich habe für mich wirklich, und da war Nasty auch wieder so eine Art Startschuss, ich habe mich ganz frei gemacht davon. Ich habe gesagt auf gut Deutsch, ihr könnt mich alle mal. Ich mache jetzt wirklich zu 100% mehr meinen Sound, weil es gibt, früher war es wirklich so, dass man sich überlegt hat, auf welchem Label möchte ich stattfinden. So produziere ich jetzt auch. wenn du nicht die Freiheit hattest, ein eigenes Label zu haben. Aber diese riesen Labels, die konntest du ja an einer Hand abzählen. Ne? Und die DJs, die es gab, keine Ahnung, wie viele das waren. Ne? Deswegen, du musstest schon irgendwie immer hoffen, dass deine Musik bei den Labelchefs von diesen großen Labels irgendwie ankommt. Und ich habe mich tatsächlich irgendwann frei davon gemacht. Ich habe gesagt, ich habe darauf gar keine Lust mehr. Ich mache das jetzt einfach alles zu 100%, so wie ich das für richtig empfinde. Und ich habe tatsächlich auch mehrfach schon drüber nachgedacht, jetzt endlich mal ein eigenes Label zu machen. Aber es ist einfach eine Zeitgeschichte, dass ich es einfach nicht weiß, wie ich es zeitlich hinbekommen soll. Aber der Gedanke ist immer noch da. Mittlerweile bin ich aber tatsächlich so gut vernetzt, dass ich kein Problem habe, meine Musik irgendwo unterzubekommen. Was aber auch einerseits schön ist, aber gleichzeitig ist es auch wieder so eine Krux. Weil wenn du eine gewisse Größe hast, also sagen wir mal, in dieser Szene eine gewisse Bekanntheit, dann sagen die auch, ja, okay, dein Track ist jetzt vielleicht nicht so 100% unser Stil, aber du bist ja bekannt und berühmt und dein Name ist gut für uns und deswegen veröffentlichen wir
ja,
jetzt.
Ja, reicht doch, ist doch okay.
Nee, und das ist eben nicht mein Anspruch. Da habe ich nämlich auch irgendwie...
Aber die Geschmäcker sind doch verschieden.
Ja, das stimmt. Aber es ist zum Beispiel auch so, wenn ich ein gewisses Label habe, wo ich weiß, die spielen richtig schön House oder so. Und auf einmal, es kommt da ein Hard-Techno-Track raus. Wo ich mir so denke, es ist einfacher, wenn sie es ein bisschen in der Kategorie halten. Ne? Stell mal vor, du kommst jetzt auf einen Gig von mir und erwartest, dass ich jetzt wirklich so 2 Stunden meine eigene Lieder spiele und ne, gute Stimmung mache und auf einmal spiele ich Elevator Sound. 2 Stunden.
Okay, Elevator Sound ist so lang, also Fahrstuhlmusik, also viel, genau. Viel langsamer, slow.
Genau,
so.
Ja, also Okay. Ich denke, das gehört ja auch irgendwo ein bisschen zu einem Image, ist jetzt gleich wieder so negativ, aber du stehst ja irgendwo in einer gewissen Weise auch für einen Sound. Und ich finde einfach so diese Entwicklung oder generell finde ich es nicht gut, dass die Qualität leidet wegen Quantität.
Okay. Wer sich jetzt nicht so gut auskennt, dem wird wahrscheinlich auch verborgen bleiben, in welchem BPM-Bereich aktuell Techno läuft.
Auch wieder unterschiedlich.
Ist auch wieder unterschiedlich, aber ich habe gelernt, dass es mit den Jahren schneller geworden ist. Dass das, was du spielst, sich ungefähr bei 130 einpegelt. Du kannst aber auch, oder 132.
Nee, 138.
138.
Ja, aber das ist ja auch... Man darf es ja auch nicht vergessen, es kommt ja auch immer noch auf das Beiwerk ab. Dann sind wir wieder bei den Claps. Ne? Spielst du eine Clap wirklich auf allen 4 Takten? Spielst du die Clap nur auf der 1 oder auf der 2? Du kannst ja auch auf 138, auf 140 BPM spielen und es ist trotzdem groovig. Na, das ist nicht alles hängt an der Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, wenn natürlich irgendwie ein Künstler oder ein Label für Abtempo bekannt ist und auf einmal macht es Elevator Sound, das ist natürlich auch so ein bisschen verwirrend, ne? Für die Zuhörer, für die Käufer, wovon ja ein Label am Ende auch lebt. Ne? Und ich habe, wie gesagt, einfach seit Corona für mich beschlossen, ich gehe jetzt komplett meinen Weg. Ich habe so ein paar ausgewählte, gute Bekannte, die ich ab und zu mal nach ihrer Meinung frage oder auch sage, spiel den doch mal oder mache oder tue. Aber das mache ich nicht oft, weil die Leute mir am Herzen liegen. Wenn es denen dann nicht so gefällt, nehme ich mir das vielleicht zu sehr zu Herzen und überarbeite es nochmal, was ich nicht tun würde.
Verstehe, ja.
Also ich möchte nicht, dass meine persönliche Wahrnehmung, meine Einschätzung aufgrund äußerer Umstände irgendwie verändert wird. Und ich habe das tatsächlich, da sind wir auch wieder bei Nasty. Das war mir so klar, dass das passiert. Das ist so typisch irgendwie. Ich weiß nicht, warum wir Menschen so sind. Hast du zufällig die Doku über Avicii gesehen?
Nein.
Er hat da erzählt, wie er sein neues Album gemacht hat damals. Und da hat er mit ganz vielen Handmusikern zusammengearbeitet, auch mit einem Country-Sänger. Der hat das, glaube ich, auf der Miami Music Week, hatte dieses Album vorgestellt. Und ohne Witz, die Leute haben ihn ausgebuht. Kein Witz. Heute noch Videos überall im Internet und in der Doku siehst du es auch. Die haben ihn ausgebuhlt. Ein Jahr später oder 2 ist jeder einzelne Hit davon ein Welthit geworden. Aber es war für die damalige Zeit, war es eine Kursänderung für Avicii. Avicii hat nicht das gespielt, was das Publikum in dem Moment erwartet hat. Und genauso, natürlich im viel kleineren Rahmen, war es bei Nasty. Als Nasty noch keiner kannte und ich die gespielt habe, waren die Reaktionen okay, aber sie waren verhalten. Heute, wenn ich Nasty 2-3 Jahre später spiele, jeder kann diesen Song auswendig, ne? Millionen Streams. Aber es war so dieses Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und es gibt einfach Tracks, die musst du ein paar Mal hören.
Also bei Musik finde ich sowieso. Also ich hab gelernt, dass die Songs, die dir sofort auf den Arm springen, oft auch die sind, die schnell dann auch wieder wie so schnelle Kohlenhydrate, ja, die machen dich einfach nicht satt und oft sind es Songs und deswegen mag ich auch die Zeit, ohne zu nostalgisch sein zu wollen, in der Musik noch viel rarer war, viel besonderer und
keine Massenware.
Ja, oder wir auf jeden Fall weniger zur Verfügung hatten und deswegen den Platten und auch den Alben, den ganzen Alben eine Chance gegeben haben. Allein schon, weil wir weniger Musik besessen haben und es war kostbarer und plötzlich entdeckst du auf der B-Seite noch mit Vinyl oder einfach auch CDs fand ich genauso super, aber plötzlich ist so ein unscheinbarer oder vermeintlich unscheinbarer Song der, den du über Jahrzehnte hörst, ja, und das ist, oder auch Konzeptalben früher, dass du dann irgendwann geschnallt hast, wie es miteinander harmoniert oder so, und das ist eine andere Herangehensweise und bei Musik finde ich ich habe früher sehr gerne Musik verschenkt, ich habe die gebrannt. Ich hatte auch nie ein schlechtes Gewissen der Industrie gegenüber, weil ich so viel, ich hatte mein ganzes Geld für CDs ausgegeben, horrende Preise gezahlt für ihre ganzen Alben und so. Und habe auch immer gedacht, eigentlich bin ich die beste Außendienstmitarbeiterin, weil was ich hier gerade mache, ich brenne quasi Sampler. Und wenn die gut sind, dann kaufen sich Leute, und das wurde mir zurückgespielt, die Alben, ne? Oder die MP3s oder wie auch immer, wie es damals war, heute hat einfach niemand mehr einen CD-Player. Aber genau das ist das, dass Leute sagen, ich hätte mir das selbst nie gekauft. Oder ich habe es irgendwie beim ersten und zweiten Mal hören, hat es mich nicht gefunden. Und beim dritten Mal war es da. Und das kann Musik.
Genau.
Und das müssen diese Tracks dann manchmal eben auch aushalten, dass sie dann auf den zweiten oder dritten oder zehnten Blick erst funktionieren oder gehört oder geliebt werden.
Genau. Ich habe die Geduld, weil ich höre es ja im Studio rauf und runter. Ich weiß, ich höre es ja, keine Ahnung, bis ein Track rauskommt. Wie gesagt, die Giving Him Life, die kommt frühestens im Juni, Juli und ich habe die fertig seit Oktober. Das heißt, bis sie rauskommt, kommt sie mir wahrscheinlich schon aus beiden Ohren raus. Aber wenn Kollegen, die zum ersten Mal spielen und es kommt nicht so gut an, die haben ja diesen Entstehungsweg von einem Track nicht mitgemacht, den ich mitgemacht habe. Und deswegen tatsächlich gebe ich es ganz, ganz selten raus, weil ich mir einfach denke, es ist meine Musik. Und wenn ich zu 100% dahinter stehe, ist es mir am Ende auch völlig boogie, was ein Label dazu sagt, was Kollegen dazu sagen. Am Ende, wenn es natürlich ganz viele Kollegen spielen, freue ich mich
riesig. Ja, na klar.
Natürlich. Weil das ist natürlich ein Kompliment. Aber es würde im Prozess vorher würde es mich wahrscheinlich tatsächlich verunsichern und deswegen mache ich es nicht.
Peter Fox hast du mitgebracht, Zukunft Pink featuring Inez. Wir müssen erst das Lied hören und hören dann die Geschichte, warum, ja?
Okay.
Die Sonne scheint auf die Blocks, hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Move, oder sie programmieren die Boots.
Anna Reusch ist hier und sie hat viele Stunden ihres Lebens in Clubs verbracht, auf Festivals, aber viele Stunden ihres Lebens auch in Pferdeställen und jetzt auch am Meer. Also du hast einen Hof dir mal in der Nähe von Dresden zugelegt mit Pferden und hast dann, weil du ein krankes Pferd hattest, um die Geschichte zu verkürzen, weil wir nur noch so wenig Zeit haben leider, bist du mit diesem Tier, weil eine Tierärztin ist, die Riet, unter anderem deswegen ans Meer gezogen, weil die Luft da für dieses asthmatische Pferd gesünder ist. Gibt es Heinzi noch?
Horst.
Oh, Entschuldigung.
Aber ist ja im Prinzip fast dasselbe.
Aber lebt Horst noch?
Leider nein.
Oh, das tut mir
leider
leid.
Nein, ja. Okay. Aber Horst hatte 3 wunderschöne Jahre
am
da
Meer.
Oben, genau, am Meer. Ihm ging es besser. Und vor allen Dingen, wir sind ja Marschland, kurz vor der Nordsee. Wir haben so saftige Wiesen.
Oh ja,
also wow. Also er hatte bis zuletzt, hatte er wirklich einen kugelrunden Grasbauch. Und ich habe schon immer gesagt, dass Horst irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte dieses Pferd ja 16 oder 17 Jahre. Und er hatte irgendwie so Antennen für gewisse Lebensentscheidungen. Also wegen ihm wurde überhaupt erst ein eigener Hof damals bei Dresden angeschafft. Und rückblickend betrachten war es das einfach, was mir meine physische als auch psychische Gesundheit garantiert, nach wie vor. Weil ich glaube, ohne dieses wirkliche Dorfleben, und mittlerweile ist es ja wirklich ein Aussiedlerleben, könnte ich das gar nicht alles so wegstecken.
Es sind aber auch zwei der größten Extreme, die du dir da ausgesucht hast.
Aber oder? Das ist witzig, dass das so viele Leute denken, weil für mich ist es das gar nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, weil viele ja so denken, so Party und Action und so. Aber für mich ist es ja gar nicht so, na klar, es ist Party, aber für mich ist es ja Tanzen, Wohlfühlen, einer Community begegnen, die in 90% der Lebensansichten genauso denkt, wie ich es tue und einfach nur Musik zelebrieren will. Also es ist ja wirklich eigentlich rund um Wohlfühlen, weil was gibt es denn Schöneres, als zu tanzen und eine gute Zeit mit tollen Leuten zu haben? Und bei mir zu Hause ist es auch Wohlfühlen und friedlich. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass 90% der Leute, die auf meine Gigs kommen, wahrscheinlich auch ein sehr behütetes Wohlfühlleben leben.
Also es ist toll, dass du es so siehst und wenn du es so erklärst, leuchtet es sofort ein. Also meine Assoziation war einfach Sachen packen, sich ins Auto setzen,
ja,
schwarze Klamotten, dunkle Clubs, ne, Beats, die ganze Zeit Geräusche und dann wieder zurück, nicht einschlafen, zurückfahren, du musst morgen früh kommt der Hufschmied, dann kommt der Tierarzt, dann ding, 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 Song und dann bist du da, zwitscher, zwitscher, via, via, Stille, gehe ich jetzt mal an den Strand, vielleicht, Ruhe, Gummistiefel, also das ist für mich jetzt so der Kontrast gewesen, zwischen Großstadt einfach und.
Da gebe ich dir recht, die Reiserei. Das ist mein Job. Also ich sage immer, ich werde nicht fürs Musikmachen bezahlt, weil das ist hervorragend. Das macht viel Spaß, zumindest in 9 von 10 Gigs. Einer ist manchmal vielleicht ein bisschen blöd, aber weil dann die Anlage kaputt ist oder
du bist meine Heldin. Also die Vorstellung, dass jemand, du hast auch vorhin schon gesagt, du ziehst es manchmal an, die Vorstellung, dass du die Queen of elektronischer Musik bist und du bist bei einem Festival und dreimal hast du während deines Gigs einen Stromausfall.
Oh ja.
Da muss man schon echt dicke Nerven haben.
Zumindest. Ja.
Wow. Oder für Jägermeister.
Es gibt immer irgendwie Schnaps. Zur Not richtig der Schnaps. Aber das tatsächlich hätte ich auch mit Anfang 20 nicht so gekonnt, ne? Aber wenn du das so lange machst, du kriegst einfach so eine Routine und wie gesagt, die Leute da unten, also ich habe noch nie erlebt, dass technische Pannen vom Publikum blöd aufgenommen.
Nein, aber was kannst du machen, wenn du jetzt zu einem klassischen, also wenn du jetzt zu einem Konzert gehst, wir haben jetzt Peter Fox gehört, also keine Ahnung, dann steht da im Zweifel noch irgend so ein schrabbeliges Klavier auf der Bühne und dann stellt sich irgendjemand hin oder setzt sich hin und spielt irgendwas, ja, und als Techno-DJ weiß ich jetzt gar nicht, was kannst du machen? Du kannst gar nichts machen, du kannst singen, du kannst in dein Mikro sprechen, mit den Leuten vielleicht sprechen, aber eigentlich, die Leute können nicht tanzen, man steht sich so gegenüber und denkt so, wie lange dauert denn so ein Stromausfall?
Ja, also das damals beim Feel Festival war schon wirklich das Schlimmste.
10 Minuten?
Also der schlimmste Stromausfall war, glaube ich, mal eine halbe Stunde.
Oh.
Ich glaube, das war Bordercount in Kiel, bei der Kieler Woche. Das war richtig übel. Aber wie gesagt, die Veranstalter, die haben ja dann richtig Stress, weil die Angst haben, dass die Leute gehen oder, ne? Und wenn ich dann noch stehe und auch blöde Stimmung mache, da ist ja überhaupt keinem mehr geholfen. Und meistens gehe ich dann irgendwie an den Bühnenrand, quatsch mit den Leuten, mach Fotos oder wie gesagt, trink ein paar Schnäpschen mit den Leuten. Versuch dann einfach die Stimmung gut zu halten, ne?
So, Peter Fox stand für dieses Auswandern nach Dänemark, ne? Und wir beschließen unser Gespräch jetzt mit einem Song, der auch etwas mit dem Reiten zu tun hat, nämlich die Kürmusik fürs Dressurreiten. 2003 haben wir hier als Datum. He's a Pirate aus dem Film Fluch der Karibik. Das heißt, Heinzi jetzt nicht mehr und Happy wahrscheinlich auch nicht, aber andere heitere Pferde aus der Crew müssen dann hin und wieder ran und mit dir mal auf Turniere?
Früher, als ich noch nicht jedes Wochenende gearbeitet habe, also gespielt habe, bin ich tatsächlich mal bis schwere Klasse Inter 1 geritten.
Bis schwere Klasse Inter 1? Klar, also dass dieses Gespräch noch mit sowas enden muss, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Also es ist das, was man dann schon so ein
Frack anhat. Schwere Klasse?
Genau, also es gibt EALMS und die Klassen sind dann auch nochmal unterteilt. Und ich bin in der schwersten Klasse Dressur geritten. Auch jetzt nicht so erfolgreich, weil ich, wie gesagt, einfach, das muss man jedes Wochenende und richtig dahinter sein. Ich hatte Glück und hatte ein sehr talentiertes, sehr engagiertes Pferd.
Wie hieß das?
Chino. Und den habe ich auch heute noch. Chino habe ich mittlerweile auch schon 14 Jahre. Also wir sind auch zusammen aufgewachsen. Also ich habe schon viel, viel Zeit in Reitstellen verbracht, aber ich bin dann oft auch, also spätestens als ich die Pferde dann zu Hause hatte, hat sich das sowieso gewandelt. Also jetzt kann ich die Male, die ich reite im Monat, wirklich an zwei Händen abzählen, weil es mir immer wichtiger ist, den Stall sauber zu halten. Mhm. Und den Hof irgendwie hier noch was zu bauen und da noch was zu bauen. Also es ist, also Sport war es nie für mich. Aber es war tatsächlich, auch gerade wo ich in den Osten gegangen bin, für mich eine unheimlich tolle Möglichkeit, Freunde zu finden. Na, weil wenn du irgendwie in einem Erwachsenenalter bist und du hast keine Arbeitsstätte, wo willst du denn großartig neuen Menschen begegnen?
Keine feste Arbeitsstätte.
Genau. Genau. Mhm. Und
im Reitverein.
Genau. Und ich habe so viele Freundinnen. Eine, die ich damals in Sachsen im Reitstall kennengelernt habe, die ist bis heute einer meiner engsten Freundinnen, kommt ganz oft mit, auch wenn ich nach Amerika fliege oder so, ist so eine verrückte Nudel, die kommt immer mit. Und ich habe bis heute wirklich viele, viele meiner Schön. Freunde und Freundinnen über das Reiten, über die Pferde, über einfach ne, dieses Pferdelife kennengelernt. Und eben gesagt, im Rahmen dessen damals, weil die wussten, ich mache Musik und ach, ich reite eine Dressurkühe und kannst du mir nicht bitte Musik schneiden? Und jeder wollte zu Fluch der Karibik reiten. Also diese Musik, die verbinde ich wirklich mit dieser Reitereizer, weil ich weiß nicht, wie viele Dressurkühen ich damit geschnitten habe.
Es war mir eine große Freude. Ich habe viel gelernt. Es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Und wer nach deinen Tracks, nach deiner Musik tanzen möchte, der kann das tun in Clubs und auf Festivals. Und wo und wann genau findet man bei Instagram, in den anderen Social-Media-Kanälen. Genau. Anna Reusch ist und war hier zu Gast. Und wenn Sie das ganze Gespräch nochmal hören möchten, dann über die App ARD Sounds. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß bei allem, was ansteht. Tschüss.
Danke ebenso.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.